Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Heute sind wieder mit dabei Daniel.
Hi.
Und Vincent.
Hi.
Und natürlich auch ich, Anne. Wir haben heute ganz unterschiedliche Themen, würde ich sagen. Eine Wohltätigkeitsaktion, nennen wir es mal so. Dann müssen wir natürlich über die Nationalmannschaften sprechen. Und es gab auch ein paar MLS-Spiele. Fangen wir aber mal mit der positiven Einbringung der MLS an. Die MLS hat mich derzeit eine große Kampagne, die nämlich lautet Kick Childhood Cancer. Und dabei geht es darum, dass sich die MLS-Teams ein bisschen mit dem Thema beschäftigen und einfach was Gutes tun. Also vor allem natürlich Kindern, die Krebs haben, irgendwie was Gutes tun. Denn einen schönen Tag bereiten oder gemeinsam mit der Community vor Ort ein paar Sachen machen, verschiedene Aktionen machen. Will jemand von euch mal die eine oder andere Aktion sagen? Daniel, du vielleicht, Zöppel? Ist dir bei den Sounders was aufgefallen?
Um ehrlich zu sein, war die letzte Aktion, die ich in dem Bereich jetzt mitbekommen habe, die mit BM Goyle. Die kann ich trotzdem mit einbringen. Die war zwar jetzt nicht im September, aber das war auch eine coole Aktion. Und zwar war die beim Testspiel gegen Borussia Dortmund Mitte, Ende Juli. Und zwar durfte BM Goyle, der 8 Jahre jung ist und an Leukämie erkrankt ist, durfte beim Anstoß, beziehungsweise die erste Minute, im Tor der Sauna stehen, also war aktiv in der Startaufstellung, durfte mit einlaufen und hat sogar 100% der Schüsse gehalten, die aufs Tor kamen, also auch kein Gegentor bekommen. Was will man mehr? Und dann hat sich erfolgreich ausgewechselt und gefeiert. Also das ist natürlich nur einer von vielen Aktionen, die wirklich jedes Team in der MLS macht. Wo ich auch persönlich sagen muss, dass das eine coole Aktion ist und dass ich diese Aktionen im europäischen Fußball vermisse, weil oftmals heißt es ja, der Fußball ist die schönste Nebensache der Welt, ist sie auch, aber die reden zu viel in Deutschland, weil ich glaube nicht, dass das wirklich so der Fall ist, weil wie wir alles sehen, machen die ja kaum solche Aktionen, beziehungsweise man kriegt's ja kaum mit. Und so viel zu meiner Seite, Vincent.
Bist du mit deinem Mauerarm fertig?
Was für ein Mauerarm? Also, sind übrigens lecker. Also, wie gesagt, die Aktion finde ich selbstverständlich auch super. Das ist halt mal was komplett anderes, sag ich mal, weil das ist man im deutschen Fußball jetzt in dem großen Stil nicht gewohnt. Da wird vielleicht mal was erwähnt vom Spiel oder vom Spieltag und so, aber in den USA wird es halt immer richtig zelebriert, über mehrere Wochen auch manchmal hinaus. Da gibt's dann halt eben spezielle Trikots, die man beim Aufwärmen trägt oder eben Merch im MLS-Store, wo dann eben der Erlös auch aufgeteilt wird eben oder halt auch zu der Aktion eben geht, zu dem Institut, wo das halt alles organisiert. Und da ist halt viel mehr drin. Die haben ja auch auf ihren Trikots immer dann diese Schleife oder wie, ja, so eine Schleife ist das, würde ich jetzt mal sagen. Und ich finde das einfach eine super Aktion, weil man sieht, man ist aktiv dabei, die Vereine sind gut dabei, sie machen ja auch Aktionen, die Vereine unter sich oft, es ist halt viel, ich sag mal, es ist auch ein bisschen familiärer halt auch alles, weil ich muss das halt jetzt mit Deutschland vergleichen, weil das die Liga ist, wo auch ihr wahrscheinlich am meisten guckt, abgesehen von der MLS. Und in Deutschland, da wird es, glaube ich, nie so rüberkommen. Da gibt's vielleicht mal einen Star, der sich dann halt hinstellt mit den Kindern und mit denen ein bisschen redet und Fotos macht und pipapo, aber halt nicht in dem großen Stil eben wie in den USA oder vor allem jetzt halt in der MLS, wo es groß auffällt. Und ja, ich begrüße sowas und ich hoffe, dass da halt die Ligen in Europa auch mal ein bisschen nachziehen mit solchen Aktionen. Es ist halt einfach schön und es ist ja auch für einen guten Zweck und da kann man das ruhig machen.
Das ist aber auch so ein bisschen die amerikanische Mentalität. Also es gehört halt überall im Sport bei denen völlig ganz selbstverständlich mit dazu, dass man so auch so, ja, Sachen, die irgendwie Wohltätigkeit sind, mit dazu nimmt. Also nicht nur in der MLS, wie auch in der NFL und anderen Ligen. Mal ein Beispiel zu dieser Kick Childhood Cancer Geschichte. New England Revolution hat gestern einige Spieler, darunter unter anderem zum Beispiel Scott Caldwell, in ein Krankenhaus geschickt, in dem Kinder mit Krebs untergebracht sind. Und die haben einfach zusammen mit den Kindern gemalt. Die haben so ein großes Plakat gemalt, auch zu dem Thema. Und dann konnten die Kinder halt mit den Stars malen. Und in dem Fall geht mal ein Gruß an den kleinen Jungen raus, der offensichtlich MLS-Fan ist, aber nicht Fan der Refs, sondern Fan von den Sounders, weil er auf allen Fotos schön ein Sounders-Trikot trägt. Großartiger kleiner Junge.
Ehrenmann.
Aber ansonsten ist schon eine coole Aktion, einfach mal in so ein Krankenhaus zu gehen, mit den Kiddies zu malen und ihnen einfach so ein paar schöne Stunden zu bereiten. Und in Sachen Wohltätigkeit, bei den New York Red Bulls zum Beispiel, haben sie jetzt gerade die 11-Tage-Aktion. Also das ist jetzt das 7. Jahr hintereinander, wo sie das machen. Und andere Teams machen das auch. Ich glaube, Philadelphia macht das in jedem Fall. Und am 9., also am Montag, wir haben heute Mittwoch, waren sie zum Beispiel in einem Park. Genauer gesagt im Tompkins Square Park. Und haben dort Bänke gemalt oder bestrichen. Und heute, am 11. September, sind sie natürlich, wie soll es anders sein, in New York. Man gedenkt natürlich auch den Opfern des 11. Septembers. Und da sind sie heute im Harrison Fire Department und bringen den Leuten dort einfach ein schönes Mittagessen vorbei und reden mit denen. Übrigens dazu noch ganz interessant, der Papa von Ryan Mira, dem zweiten Torwart der Red Bulls, ist Feuerwehrmann in New York. Das war er auch schon 2001 und er war damals bei dem Einsatz mit dabei. Und deswegen hat das Team tatsächlich eine ganz enge Beziehung auch zur Feuerwehr und eben auch zu diesem Tag vor allem. Das ist immer so ganz speziell. Ja, und dann gibt's halt jeden zweiten Tag immer eine Aktion, wo das Team halt mit dabei ist und dann Teammitarbeiter und auch die Coaches. Aber das hat mit der Childhood-Kampagne in dem Fall nichts zu tun. Es gibt auch gerade Trikots. Und ich glaube, Daniel und Vincent haben sich sogar welche bestellt, oder?
Ja, genau. Korrekt. Also wir haben uns natürlich wieder zusammengeschlossen. Da spart man natürlich Versandkosten und haben uns jeweils das Trikot von Houston Dynamo, einfach weil es sich auch in unserer Sammlung fehlt, in Größe M, gekauft. $60 kostet es. Mit den Steuern 23%. Die man nach Deutschland zahlt, sind das dann ungefähr über $70. Mit Versand ist man ungefähr bei $80, wenn man zu dritt bestellt. Wenn man alleine bestellt, ist man dann schon bei eher €90. $90, welches umgerechnet so 84 Euro sind. Ist ein Preis, den ich in Ordnung finde für ein Trikot, zumal es ja auch der Aktion zugute kommt. Wie ihr aber auch bei dieser Aktion ein Stück weit teilnehmen könnt, ist ziemlich einfach, und zwar nutzt den Hashtag KickChildhoodCancer. Weil die MLS hat gesagt, für jeden Tweet, ich glaube es ist sogar auch für jeden Post auf Instagram, der diesen Hashtag beinhaltet, geht $1 an die Stiftung. Und dann ist mir jetzt nochmal eine Aktion eingefallen, welche natürlich in der Vergangenheit, zwar jetzt nicht Kinderkrebs, aber allgemein dieses Thema Krebs aufgegriffen hat. Und das ist eine wirklich eine Kampagne, die kennt ja eigentlich jeder deutsche Sportler oder fast jeder. Und zwar ist die von Jonathan Heimes. Wisst ihr, welche ich meine?
Sagt mir jetzt ehrlich.
Frage an euch.
Nee.
Das sagt euch nichts, okay? Da muss ich jetzt mal ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Und zwar heißt die Kampagne oder Organisation oder NGO Du musst kämpfen. Und zwar wurde die ja eben vom besagten mehr oder weniger ans Leben gerufen, welche ebenfalls an Leukämie erkrankt war. Er ist ja mittlerweile verstorben und zwar war er großer Fan von Darmstadt 98, der unter anderem auch den Aufstieg in die zweite Liga feiert, in die erste Liga, soweit ich weiß, auch, aber in diesem Jahr halt, also in der Saison, wo es die erste Liga waren, ist er, soweit ich weiß, verstorben. Also das ist auch schon wieder 2 Jahre her. Aber allgemein hat er wirklich dieses Ganze ins Leben gerufen mit Du musst kämpfen. Also egal in welcher Situation, da gibt es auch coole Armbändchen. Ich trage übrigens gerade 2. Bisschen Werbung müssen wir mal machen. Und ja, so viel dazu. Das ist eigentlich nur einer der wenigen Aktionen in Fußball Deutschland, die mir diesbezüglich bekannt ist. Aber ansonsten auch keine. Also gerade auch in Bezug auf Kinderkrebs fällt mir da nichts ein.
Ja, aber wie Daniel schon sagte, für jeden Tweet oder für jedes Instagram-Bild spendet die MLS $1. Deswegen werden wir jetzt, auch wenn der Take relativ kurz ist dieses Mal, aber wir werden jetzt eine kurze Pause machen und jeder von uns, also wir drei und ihr, die zuhört, werden jetzt dann in der Pause einen Tweet mit dem Hashtag KickChildhoodCancer twittern oder bei Instagram posten, damit die MLS $1 spendet. Also, wir hören uns gleich wieder und auf jeden Fall twittern.
Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des...
Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk.
Wer ist gegangen, wer ist gekommen?
Transfers, die Spiele oder Fangefühle. All das und mehr im FCA Talk.
Optimal vorbereitet auf die Saison des FC Augsburg.
Auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und es geht weiter mit, naja, einem schwierigeren Thema der US-Nationalmannschaft. Will jemand was zu euch von euch dazu sagen? So Thema USA, Mexiko?
Ich sag mal so, glanzvoll geht anders.
Ich dachte, Testspiel analysieren wir nicht mehr. Hallo, Testspiel analysieren wir nicht mehr, dachte ich.
Nee, in dem Fall müssen wir es schon machen. Ausnahmsweise mal.
Ja gut, es ist, wie heißt das so schön? Man kann es zwar nicht gegen wehren, muss über sich hier gehen lassen.
Ja, es ist halt, ich sage mal, ein bisschen im kritischen Umschwung. Oder kann man das noch Umschwung nennen mit dem neuen Trainer Bernhader? Ich glaube nicht mehr, so langsam muss das Team eingespielt sein. Anselig war was anderes. Man hätte sich die, sag mal, Länderspielpause oder die Länderspielfreundschaftsspiele sparen können. Eindeutig.
Immerhin ging auf NFL wieder los. Also kann man es ein bisschen ertragen.
War ein bisschen ansehnlicher das Wochenende ohne oder mit wenig MLS-Spielen. Aber im Großen und Ganzen, wenn wir jetzt speziell auf Mexiko blicken, was das etwas schlimmere Spiel war, es ist ja großes Derby der zwei Nationen. Da ist man...
Gold Cup
Revanche. Genau, das da auch noch dazu. Way. Und man ist ein bisschen verfeindet eben und dann verkackt man aus US-Sicht so derartig, weil es ging ja 0-3 aus und das ist dann schon ein Happen, sag ich mal, den man erstmal schlucken muss. Das ist ja peinlich ein bisschen, finde ich. Nicht schön anzusehen. Die mexikanischen Fans haben sich dementsprechend auch lustig darüber gemacht. Aber es war ein schönes Tor dabei, oder Anne?
Ja, das 1-0 von Mexiko, muss man leider zugeben, war leider schön. Schönes Kopfballtor, schön rausgespielt. War schön, muss man neidlos anerkennen.
Ja, davon muss man seinen Hut ziehen, definitiv. Aber allgemein finde ich, dass das Spiel, um jetzt mal meine Meinung einzubringen, es war stellenweise ausgeglichen, nur hat halt die USA ein bisschen, ja, hat er einfach nicht diesen Biss gehabt. Die wollten einfach, glaube ich, nicht dieses Spiel gewinnen. Das haben wir einfach stellenweise gemerkt. Und dann ist natürlich Mexiko auf der anderen Seite, die eiskalt, die auch Fehler seitens von gerade auch Zach Steffen oder der Verteidigung ausnutzt. Und so verlierst du halt 3-0. Wenn du dann noch Elfmeter verschießt, sowieso.
Ja, Josh Sargent hat einen Elfmeter nicht verschossen, sondern er ist gehalten worden.
Ja, er ist gehalten worden.
Aber
by the way, kann ich ja kurz einwerfen. Teamkamerad von mir hat am Wochenende auch 2 Elfmeter verschossen. Also, Josh Sargent, falls du das hörst, mach dir nichts draus. Wir haben zwar 9-1 gewonnen, ihr 3-0 verloren, aber jeder verschießt mal Elfmeter.
Na gut, man muss auch sagen, dieser Elfmeter war ja auch in der Nachspielzeit. Da wäre jetzt dann auch nicht mehr viel passiert am Ergebnis. Und man muss auch noch dazu sagen, dass das 1-0 ja von Chicharito war, dem kleinsten Mexikaner, und der haut dann halt so einen halben Flugkopfball raus. Das war, ist schon ein bisschen lustig, und da sieht man auch, wie frei der gestanden ist, weil wenn man den richtig deckt, dann passiert sowas nicht. Aber im Großen und Ganzen war halt Mexiko vorm Tor und in den Angriffen zielstrebiger und einfach sicherer. Da hat die USA noch viel Nachholbedarf. Einzig, wer immer teilweise aufgefallen ist, ist halt eben ein Christian Pulisic, der auch paar Mal gefährlich vom Tor auftauchte, aber halt dann im letzten und im wichtigsten Schluss eines Angriffes hat es dann halt auch dort gehabert, und ja, es war halt.
Aber also, nichts. Nee, dass es keine Tore gab, war nicht die Schuld von Pulisic,
nee,
der nicht, nee. Meiner Meinung nach sehr, sehr gut gespielt hat. Also, der war mal wieder eine Rakete, das ist unglaublich. Und hat Aktionen herbeigeführt. Eigentlich hätten die USA Tore machen müssen. Gut, zwischenzeitlich war auch einfach Pech dabei. Sie hatten zwischenzeitlich einfach den Pfosten getroffen. Das ist dann unglücklich. Oder da geht der Ball ganz knapp am Tor vorbei. Aber Pulisic war meiner Meinung nach nicht der entscheidende Punkt. Was übrigens gerade so ein bisschen im Internet auch kritisiert wird, ist beispielsweise, warum Sardes gespielt hat von Anfang an. Aber Josh Sargent zum Beispiel nicht. Der ist ja erst später raufgekommen.
Für mich ist halt auch, wieso ist Sargent überhaupt noch in der Nationalmannschaft? Ich finde, seine Zeit ist vorbei, oder er ist ja noch nicht so alt, aber er war schon mal viel besser und er ist halt einfach nicht mehr so gut. Der war halt einfach mal viel besser, und vielleicht hätte ihn dieser Wechsel in den jungen Jahren nach Europa doch besser getan oder gut getan. Er ist halt einfach nicht mehr das, was er mal war, und ich finde, der ist wie ein Michael Bradley ziemlich oder nicht verdient in der Nationalelf. Also, dass ein Bradley immer spielt, das ist für mich auch so fragwürdig, weil der auch nicht mehr das ist, was er ist. Gut, er ist vielleicht wichtig zum Mannschaftszusammenhalten bei Turnieren, vielleicht so im Hintergrund, wenn man den mal auf die Bank sitzt oder so, geht das vielleicht. Aber als Stammspieler kannst du den auch nicht mehr bringen, da gibt es mittlerweile bessere Spieler. Ja, also das sind noch ein paar Kaderpersonalien, da kann man schon noch was verbessern und besser machen.
Ich muss ja zugeben, dass Sardes nach wie vor einer meiner Lieblinge ist. Zugegebenermaßen, ich verfolge seinen Weg schon extrem lange. Seit er eigentlich bei der Galaxy angefangen hat, 2013 oder 12, ich weiß gerade nicht mehr genau. 2012 war es, glaube ich. Und ja, er hat sich so wirklich den Status als einer der Lieblings-Nicht-Sounders-Spieler ergattert, sage ich es einfach mal in der MLS. Aber ja, ich muss halt auch schon sagen, dass er eher ein Spielertyp ist, mit dem gewinnst du keine Spiele, sondern eher so als Team. Und ich meine, der Teamfaktor macht ja eigentlich auch viel aus. Und wenn du ihm jetzt im Länderspiel die Pause eher gönnst oder sagst, hey, konzentriere dich auf dein Team, trainiere mit deinem Team, dass du vielleicht noch mal ein bisschen besser wirst, wäre, glaube ich, eher schlauer gewesen, weil in den Länderspielen geht es um die goldene Ananas. Wenn es dann aber wirklich wieder um was geht, gerade beim Gold Cup oder gerade bei WM-Qualifikation, da kannst du ein Zardes ruhig mitnehmen, weil ein Zardes ist ein Spieler, mit dem kannst du Spiele im Kopf gewinnen, beziehungsweise als Team Spiele gewinnen. Das ist das beste Beispiel, wenn du nur 4-0 hinten legst, brauchst du Spieler, die dir das Spiel in irgendeiner Art und Weise versuchen zu drehen, die Mentalität haben. Und da gibt es einige Spieler, auch im US-Nationalteam, die das Zeug dazu haben und das Potenzial. Und einer davon ist definitiv Zardes. Aber ja, dass er von Anfang an spielt, es ist, wie gesagt, er ist halt dominiert worden und es ist ein Länderspiel, von daher sind die auch dazu da, um auszuprobieren. Aber ja, natürlich auch ein Sargent wäre natürlich auch die bessere Option gewesen in meinen Augen.
Oder auch John Morris, aber es gibt ja halt, es gibt viele Alternativen und man nimmt halt.
Nein.
Sardes. Doch.
Sounders Spieler haben bei Länderspiel nichts verloren. Schon gleich zweimal nicht, wenn die am Wochenende gegen die Colorado Rapids spielen.
Aber John Morris hat ein Tor gemacht, nämlich im zweiten Länderspiel gegen Uruguay. Habt ihr euch das angesehen?
Jo. Und man muss sagen, war ein Topfballtor halt. Hat er eiskalt und gut reingeköpft. Aber auch dort war das Tor des Gegners wieder schöner. Das war, glaube ich, sogar, Uruguay ging sogar 1-0 in Führung von Brian Rodriguez. Das ist ja der 19-jährige Neuzugang oder das Talent, das zum LAFC gewechselt ist, von dem man sicher noch viel erhoffen kann. Und das hat er auch mit diesem Tor und mit diesem Spielzug eben gezeigt, dass da was nachkommen wird. Dass sich da LAFC ein super Spieler geangelt hat. Und auch dieses Spiel, das war auch auch ziemlich ausgeglichen teilweise. Es gab halt immer mal wieder Phasen, wo das eine Team stärker war wie das andere. Aber im Großen und Ganzen war es halt jetzt auch nicht so eine richtig überzeugende Leistung der USA, wo man sagte, die sind klar besser, sie sind gerade top eingespielt, das ist das Team oder wie auch immer. Also da fehlte es halt auch wie im ersten Spiel Mexiko stellenweise, aber es war schon mal ein Ticken besser. Uruguay ist ja, glaube ich, auch in Amerika das fünftbeste Team gerade in der FIFA-Weltrangliste. Also da hat man dann auch einen stärkeren Gegner gehabt. Und im Großen und Ganzen kann man da mit dem Unentschieden zufrieden sein, aber halt im Gesamten mit beiden Spielen ist das dann doch nicht so ganz zufriedenstellend.
Würde ich komplett zustimmen. Du, Daniel?
Definitiv, ich muss auch ehrlich sagen, dass das 1-0, ja, da darfst du dich auskontern lassen im eigenen Stadion. Das ist eigentlich Regel Nummer 1. Es ist passiert, es ist doof, dass es passiert. Klar, es ist nur ein Länderspiel, Testspiel, geht um nichts, aber ja, Konter gegen Tor im eigenen Stadion zeigt eigentlich immer, dass ja, es gefällt mir einfach nicht, muss man so auszudrücken.
Ja. Um mal was Positives in Sachen US-Nationalmannschaft noch zu haben. Die Frauen-US-Nationalmannschaft hat auch gespielt. Nicht jetzt an diesem Wochenende, aber davor schon. Und selbstverständlich für die Weltmeisterinnen gab es seit dem 30. August 2 Spiele, 2 Siege. Das ist immer ein bisschen erfrischend, wenn man dann im Vergleich dazu die Männer setzt, die natürlich auch starke Gegner haben. Also Mexiko und Uruguay würde ich schon auch als stark bezeichnen. Aber die Frauennationalmannschaft macht es wirklich ganz gut, muss man sagen. Beide Spiele waren gegen Portugal, um es zusammenzufassen. Das Spiel am 30. August endete 4-0 mit 4 verschiedenen Torschützinnen. Die zähle ich jetzt nicht alle einzeln auf, aber das waren, ja, vor allem Leute, auch die bei der Weltmeisterschaft dabei waren. Das zweite Spiel auch gegen Portugal war am 4. September. Und da waren es 2 Tore von Carly Lloyd, darunter ein Strafstoß. Und von Lindsay Horan noch eines. Also 2 solide Siege gegen Portugal, die zuletzt, naja, unterschiedlich stark gespielt haben, muss man sagen. Also gegen Schweden zum Beispiel hatten sie gewonnen, gegen die Schweiz hatten sie verloren und gegen die USA natürlich auch verloren. Aber das ist, muss ich immer aus US-Sicht sagen, tut es dann doch gut, diese Frauen noch zu haben, dass man hin und wieder doch wirklich gute Spiele miterleben kann und da nicht völlig traurig sein muss. Gerade wenn es so ein Spiel ist gegen, wie zum Beispiel gegen Mexiko, gegen den Rivalen, wenn dann so Spiele verloren werden, ist, das tut es immer ein bisschen weh.
Aber wieso ausgerechnet 2-mal gegen Portugal?
Das machen die eigentlich häufiger, dass sie sich, wenn sie gerade einen Gegner da haben, dass sie dann 2-mal gegen die spielen, einfach auch, um da so ein bisschen im Rhythmus zu bleiben. Mhm. Das ist ja, also die machen ja gerade wieder so eine Tour, so eine Victory-Tour. Und spielen in verschiedenen Städten und dann hat sich halt Portugal bereit erklärt, da 2 Spiele zu machen. Mhm. Das Spiel am 30. war in Philadelphia und da hatten sie den Zuschauerrekord gebrochen. Ich glaube, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber ich glaube, es waren so roundabout 45.000 Zuschauer im Stadion. Und das ist natürlich auch für Portugal dann mal ein schönes Erlebnis.
Okay, aber dann so halt Kulisse im zu spielen. Footballstadion der Eagles wahrscheinlich, oder?
Ja, genau. Ja. Was halt witzig ist, weil die Frau von, oh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Die heißt
Zach Ertz.
Genau, von Zach Ertz, Julie Ertz, hat natürlich den Platz ihres Mannes in der Umkleide bekommen und hat sich darüber sehr, sehr gefreut. Und es war ganz witzig zu sehen, dass sie, was so das US-Team auch so für Fotos dazu verbreitet. Also ich glaube, für sie war es der beste Tag. Sie wohnt ja, also wohnt sie in Philadelphia, nee, kann nicht sein, weil sie woanders spielt, aber sie ist halt viel da und dann schon ein special Moment. Ja, aber habt ihr sonst noch was zu den Nationalmannschaften oder beenden wir den US-Man-National-Team-Trauerzug erst einmal?
Bevor wir es beenden, ich habe noch eine Kleinigkeit. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, dass ich kein Fan davon bin, dass man während der Länderspielpause MLS-Spiele austrägt oder allgemein Spiele austrägt. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu uns schreiben. Klar, seid ihr jetzt Fan von den Rapids? Da gibt es da einen, wie hieß er doch mal?
Tarek.
Ja, sorry Tarek, Grüße gehen raus an dich. Dir hat es wahrscheinlich gefallen, dass von den Sounders ein paar weg waren. Mir nicht. Und Anne kennt es ja genauso, das Leid. Gut, Vincent jetzt eher nicht, da kennst du ja doch kaum Nationalspieler.
Ich vielleicht in 3 Wochen.
Nein, also allgemein, euer Thema dazu, eure Meinung dazu, auch gerade zu den Frauen, ist ja wieder schön, dass die immerhin die Ehre der Nationalmannschaft gerettet haben. Aber ansonsten bleibt dran, dann gleich gibt es noch die Spielanalyse der MLS, oder?
So ist es, Und dann wird Daniel mal erzählen, was da los war mit den Sounders. Also, bis gleich.
See you later, Alligator.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Alles, was es über den Fußball im Osten zu berichten gibt.
Oh, kurios.
Wir haben jahrelang was geworden.
Ernst.
Habe ich noch nicht erlebt, sowas dreckig. Schicken Sie mir einen Chefredakteur, wie können Sie mich überhaupt sowas ansprechen?
Unfair.
Also nichts, da kriegst du so ein ekliges Tor und dann verlierst du das Spiel.
Oder lustig.
Ich pack dich doch gar nicht an. Und dann habe ich ihn angezimmert.
Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Mit Kevin Albrecht und Tobias Gebler. Auf meinsportpodcast.de.
Willkommen beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Jetzt geht's weiter mit den Analysen. Und ich würde vorschlagen, Vincent fängt mal an. Der hat sich nämlich 3 Sekunden vor der Aufnahme noch einen Cookie in den Mund gesteckt. Also, starte doch mal mit deiner Analyse.
Hallo. Ja, ich bin schnell im Essen. Also, fordert mich gerne heraus.
Tada. Du bist vielleicht schnell müde, aber nicht schnell im Essen.
Nee, Essen muss sein. Also das ist ganz wichtig, vor allem leckere Cookie. Wenn wir schon beim MLS-Podcast sind, dann passen Cookies ja perfekt. Vor allem, wenn die Verpackung amerikanischen Flaggen drauf haben. Gut, dann fange ich an mit einem Spiel, das 4 Tore hatte. Nämlich ein 2:2 zwischen Orlando City versus LAFC. Muss sagen, seitdem halt LA schon sicher in den Playoffs ist, spielen die halt nicht mehr mit ihren Top-Besetzungen. Sie hatten auch durch die Länderspielpause nur 5 Leute auf der Ersatzbank. Und Carlos Vela zum Beispiel, der war ja mit der Nationalmannschaft unterwegs. Rossi war jetzt sozusagen der einzige Star noch drin. Außer man nimmt jetzt noch einen Blessing oder einen Diomande dazu, die dann auch noch regelmäßig spielen. Sonst sind da eher so Rotationsspieler dabei gewesen, aber gut, man kann jetzt auch die anderen Spieler spielen lassen, wenn man eh schon mit so einem Abstand in den Playoffs ist. Dagegen der Gegner und der Gastgeber Orlando ist noch alles drin. Die kämpfen noch in den Playoffs. Die sind aktuell 4 Punkte von den Playoffs noch entfernt. Also alles noch machbar. Es sind ja noch 4 Spieltage. Und die kämpften natürlich um die Punkte und wollten da einen Sieg, wenn möglich, raus. Ganz hat es nicht gereicht, wobei ein 2-2 gegen LAFC trotzdem gut ist, auch wenn sie nur mit einer B11 spielten. Das erste Tor war in der 12. Minute von Adrian Perez. Da gab also die Spieler, die waren irgendwie alle in ihrer eigenen Hälfte von LAFC. Und dann gab es so ein Kurzpassspiel, also der Stürmer hat den Ball, ich glaube, das war sogar Rossi. Der spielte einmal hinter die Abwehr und dann rennen, glaube ich, alle Offensivspieler nach vorne. Und dann kam der Ball eben vorne an, wieder bei, ich glaube, diesmal war es Perez, aber warte, es spielten 2 Perez. Einmal Joshua Perez und Adrian Perez. Ich weiß gerade bloß nicht, welcher Perez es war, aber es war ein Perez. Und der legt dann eben auf seinen anderen Namensvetter rüber. Ja, dann war es Joshua Perez, denn Adrian Perez schoss dann das Tor zum 1-0 in der 12. Minute. Und so eine ähnliche Taktik wendete dann Orlando nach Anstoß auch an. Da gab es eben Anstoß. Die spielten den Pass dann vom Anstoß hinten in die Abwehr. Die Offensivleute rennen nach vorne. Und dann bekommt Nani den Ball. Und er läuft, steht dann kurz vorm Torwart und lupft dann im Lauf eben schön mit dem Lupfer über Miller drüber. Der Keeper kann da nichts machen, das Tor ist sehr schön, sehr ansehnlich. Das war dann gleich das 1-1 in der 13. Minute, also eine Minute später. Und die Spielzüge, die waren halt verdammt ähnlich. Bisschen lustig anzusehen, so, oh cool, die haben ein Tor geschossen, lass uns dasselbe probieren und es klappt halt auch. Als ob LAFC so ihre eigene Taktik nicht ganz zu Ende gedacht hat und keine Gegenwehr hatten. Dann, in der 20. Minute, also nicht lange danach, schoss dann sogar Orlando das 2-1 durch Benji Michel nach Vorlage von Juan. Orlando wollte eben den Sieg nach dem 1-1, sie spielten stärker, sie spielten auch die komplette erste Halbzeit dann eigentlich besser wie LAFC, plus wie so oft auch sie trafen das Tor nicht und wenn du eben vorne die Dinger nicht machst, bekommst du sie hinten rein. Das ist eine klassische Phrase im Fußball und in der 78. war es dann soweit, Diego Rossi mit dem 2-2 nach Vorlage von Diomante. Da hat dann Orlando ein bisschen geschlafen. LAFC kam dann halt immer besser ins Spiel, weil Orlando eben verzweifelte. Und letztendlich schossen sie dann das Tor. Rossi ist dazu eben in der Lage. Das ist so ein Spieler, der eben Spiele entscheiden kann. Und dann plätscherte das Spiel dann noch so gegen Ende vor sich hin. Es passierte dann halt auch nicht mehr ganz so viel. Von dem her, Orlando wollte den Sieg, hat sich vielleicht ein bisschen verzockt, aber man kann mit einem 2-2, glaube ich, ziemlich zufrieden sein gegen einen Gegner wie LAFC. Von dem her ist dann, ich denke mal, könnten sie zufrieden sein. Habt ihr noch was zum Spiel?
Ich war ein bisschen überrascht über das Ergebnis, aber ja. Geht in Ordnung. So, zum mal gucken, ob Orlando zum Saisonende noch stark wird und es vielleicht sogar doch das erste Mal die Playoffs schafft.
Ja, man muss dazu sagen, Orlando hat ja eigentlich das leichteste Schlussprogramm in 4 Spielen. Sie spielen daheim gegen New England. Das ist der schwerste Gegner noch. Die sind ja zurzeit Platz 6, das ist der Playoff-Platz mit 4 Punkte eben Vorsprung. Dann spielen sie 2-mal auswärts, einmal in Houston. Houston ist scheiße zurzeit, kann man ja sagen. Die waren anfangs stark und sind halt richtig schlecht geworden. Danach spielen sie noch auswärts in Cincinnati. Dass Cincinnati daheim keine Macht ist, dazu kommen wir später auch noch und die sind auch abgeschlagen, eben letzte. Da ist eigentlich auch Siegenpflicht und dann das letzte ist dann noch ein Heimspiel gegen Chicago Fire und Chicago ist jetzt auch nicht die konstanteste Mannschaft und vor allem halt ein Auswärtsspiel. Auswärts ist Chicago einfach auch eine Niete, sagt man mal so. Also, wenn Orlando die Playoffs erreichen möchte, muss man da mindestens 3-mal gewinnen, wenn nicht sogar alle 4-mal. oder ein Unentschieden und 3 Siege, aber man dürfte da eigentlich kein einziges Mal verlieren und man sollte 3-mal gewinnen, um in die Playoffs zu kommen. Und das muss machbar sein bei den Gegnern. Ja.
Das stimmt, ja. Okay, dann mache ich mal weiter, damit Daniel noch ein bisschen zappeln muss, bevor er gleich über
ich
die
weine jetzt schon. Darf.
Ja, musst noch weiter weinen innerlich leise. Erst dann darfst du öffentlich weinen. Ich fange nämlich an mit Portland gegen Sporting Kansas City. Warum Vincent das nicht macht? Naja, sagen wir es so. Er würde sagen, es war ein Testspiel. Andere würden sagen, oder Hater würden sagen, Sporting hat verloren. Und ich kann nachvollziehen, dass das ein bisschen wehtut, sagen zu müssen. Aber das Spiel brachte auf jeden Fall ein Tor mit dazu, wo ich fast sagen würde, für mich ganz klar das Tor der Woche. Nämlich von Benny Feilhaber. Aber erstmal kurz zu Beginn. Bereits in der 8. Minute forderte, ich glaube, es war Sporting, die einen Elfmeter forderten, weil sie der Meinung waren, dass ein Portland-Spieler den Ball im Strafraum gegen die Hand oder gegen den Arm bekommen hätte. Der Schiedsrichter hat sich dann den Videobeweis angesehen und entschied auf Oberarm-Schulter, also kein Elfmeter. Und dann, ja, dauerte es tatsächlich über eine Halbzeit, nämlich erst in der 65. Minute fiel dann das erste Tor. Und das war dieses erwähnte Tor von Benny Feilhaber, bei dem wir uns eigentlich, also Vincent und ich hatten schon mal drüber gesprochen, fast sicher sind, dass er das nicht mit Absicht gemacht hat, sondern dass es eigentlich eher ein Versehen war und es eigentlich eher eine Flanke werden sollte, weil er stand weit, weit außerhalb vom Strafraum auf der rechten Hälfte sozusagen. Und es sah ja so ein bisschen aus wie so eine Flanke, die dann irgendwie mehr Drall hatte, als sie sollte und ganz plötzlich ins obere linke Eck ging. Feilhaber selbst war extrem überrascht. Das hat man auch in seinem Jubel gesehen. Und vermutlich, wenn er kann, wird er sich den Ball zumindest irgendwo einrahmen. Oder das Foto von dem Tor, wird er sich ein Frühstücksbrettchen draus machen. Weil das war schon sehr, sehr schick, muss man sagen. Aber Portland wollte siegen. Portland hat zu Hause gespielt und man will natürlich nicht vor seinen Fans verlieren. Also haben sie weitergemacht, so wie sie die ganze Zeit schon gespielt haben. Und in der 83. Minute haben sie das gemacht, was man machen muss. Sie haben sich einfach freigespielt. Und dann ist es am Ende Jeremy Ebosi, der frei steht vor dem Tor, den Ball zugespielt bekommt und einfach nur noch einschieben muss. Ganz leichtes Spiel, in dem Fall gut ausgespielt, die Verteidigung, die da auch so ein bisschen gepennt hat. Und dann stand es plötzlich 1-1. Und in der Nachspielzeit, in der 94. Minute, fiel dann das 2-1. Und naja, es resultiert eigentlich so ein bisschen, der Ball wird in den Strafraum geschossen. Und in dem Fall ist es Brian Fernandes, der sich einfach körperlich mehr durchsetzt als sein Gegenspieler und dann zum Kopfball einschenken kann. Und ja, der Jubel ist groß, gerade bei Diego Valeri. Ich empfehle mal, sich das Highlight von dem Tor anzusehen. Am besten ist wirklich der Torjubel von Diego Valeri, der ja in Hocke sozusagen dasteht und euphorisch jubelt. Sieht schon sehr beeindruckend aus. Danach lagen alle Portland-Spieler auf einem Haufen, weil der Sieg war da. Und Portland hat 3 Punkte. Sporting musste den Tag ohne Punkte abschließen. Willst du noch was dazu sagen, Vincent? Oder willst du dieses Testspiel lieber abhaken?
Ich sag nur Glückwunsch an die Familie Blanco, denn die Sebastian Blanco ist zum zweiten Mal Vater geworden. Er hat noch eine Tochter bekommen. Ich glaube, gestern war's. Sonst habe ich nichts mehr dazu zu sagen. Nö.
Und du, Daniel?
Oh, nicht. Ganz klar auch Glückwunsch an Familie Blanco zum Nachwuchs. Immerhin hat er mal etwas getroffen. Aber ansonsten auch nicht.
Der Nachwuchs ist bestimmt der Blanco-Horror.
Phrasenschwein.
Nein!
Doch.
Das war nicht zu Ende
gedacht. Du musst dafür bluten für diesen Spruch.
Das war echt nicht zu Ende überlegt, verdammt.
Aber geblutet hat auch das Herz von Daniel, glaube ich. Daniel, du darfst jetzt. Lass deinen Kummer frei. Ich weiß, wie du dich fühlst.
Ich fange jetzt mal an. Wir wissen ja, es war Länderspielpause. Wir wissen, dass die Western Conference um einiges besser ist als die Eastern Conference, was die Anzahl der Punkte angeht. Das sieht man, wenn man auf die Tabelle schaut. Ich will jetzt nicht sagen, wer besser von beiden Teams ist, von beiden Conferences. Beide haben gute Teams. Punkt 1. So, Punkt 2 ist, es kann nicht sein, dass wenn du ein Team hast wie die Seattle Sounders, die 10 Nationalspieler stemmen, wo der Großteil davon essentiell wichtig ist, das hat man gesehen, dass der dann natürlich nicht spielen kann, aber dein Team das natürlich schon. Das geht einfach nicht. Eigentlich, ich meine, fangen wir an, ein Ariaga war es heute, ich weiß, weg. Ich weiß gar nicht, ob Jones weg war. Roldan war weg. Dann Morris war weg. Ruidas war weg. Lodero war weg. Und ich habe auch noch ein paar weitere. Ich meine, auf alle Fälle unterwegs. So, was machst du da? Also es waren, wie gesagt, altogether 10 Spieler. Klar, du musst natürlich spielen. Ich meine, du kannst jetzt nicht sagen, gut, ich spiele nicht. Klar, die haben es auch gut gemacht, muss ich sagen, stellenweise. Stephen Fry, er hat mal wieder mal bewiesen, warum er der beste Torwart der MLS ist. Seitdem Zachary Stephen bei der Fortuna bzw. bei Manchester City spielt. Was der rausgeholt hat und verhindert hat. Also, wer Stephen Fry in diesem Wochenende das erste Mal ins Nationalteam berufen wurden, lege ich mich fest, hätten die Sounders 7 oder 8 Dinger bekommen. Weil das war abartig, was der gehalten hat. Ich will jetzt nicht auf so vieles eingehen. Vielmehr mache ich es kurz und schmerzlos für mich. Also, wie gesagt, nochmal Tare, Glückwunsch an dich. In der 41. Spielminute, André Sieniawski mit einem Supertor. Stephen Fry macht da nichts. Total chancenlos. Und ja, dann war eigentlich klar, gut, du hast ein Gegentor bekommen, dann musst du dich zurückkämpfen. Die Sounders hatten wenig Chancen. Justin Dillon ist halt in meinen Augen eher ein Backup, den du bringen kannst, wenn du führst. Hat trotzdem gut gespielt. Und dann in der zweiten Halbzeit, Fehler von meinem Lieblingsspieler natürlich, Harry Ship. Und dann letzten Endes ist es wieder André Sieniawski, der zum 2:0 einschiebt. Klar, es hat geschmerzt, das Herz. Ich habe es Gott sei Dank nicht angeschaut. Ich habe, glaube ich, kurz vor Schluss, weil ich wach war, habe ich geschaut, hey, wie steht's? Gesehen, 2:0, dachte mir nur so, nee, ich schlaf weiter. Aber eine Szene habe ich noch für euch. Und zwar Stephen Fry. Also, ich weiß nicht, habt ihr die Highlights gesehen und die Szene?
Ja.
Das war in der 80. Spielminute, müsste das gewesen sein. Als Sam Nicholson den Ball eigentlich mal nur aufs leere Tor schießt, aber Stephen Fry kriegt doch irgendwie, kommt er an diesen Ball dran und das ist für mich jetzt, klar, ich bin Sounders-Fan, aber das ist für mich Kategorie Save of the Year, so wie er den gehalten hat, weil in der Wiederholung sieht es zwar aus, als würde er gegen Pfosten oder gegen die Latte gehen, geht da aber nicht. Da ist Stephen Fry mit der Hand dran und die Reflexe, die der noch mit Anfang Mitte 30 hat, das ist in meinen Augen abartig und einzigartig. Aber klar, trotz alledem, die Sounders haben verloren. Mich fuchst es an, definitiv, weil es geht hier mittlerweile um die Playoffs. Weil Fakt ist, es sind 7 Punkte, soweit ich weiß, Abstand. Alle anderen Teams, außer eines, welches gerade ich weiß, haben ein Spiel weniger. Sprich, die können mehr oder weniger fast gleichziehen. Gut, die San Jose spielt gegen Resort Lake auch hier auf den Unentschieden, aber ansonsten, lass Galaxy gewinnen. Und lass, wie sie alle heißen, Portland, Sporting, da wird es da oben nochmal knapp für uns. Ich meine, klar, wenn du am Ende wegen 3 Punkten dich in die Playoffs spielst, stehst, hast halt nicht gereicht, aber trotzdem musst du auch mal die MLS ein bisschen nachdenken, weil es geht hier halt nicht nur um einfaches Testspiel, so wie es bei Vincent war, nein, es geht dir definitiv um die Playoff-Plätze. Und Fakt ist, die Sounders sind ja jetzt Zweiter, aber am Wochenende spielen sie gegen die Red Bulls. Grüße gehen raus an dich, Anne. Das Spiel wurde ja auch übrigens verlegt. Ich dachte eigentlich, ich kann es mit Anne anschauen. Schön 21 Uhr im Discord. Nein, verlegen die's. Gut. Müssen sie, glaube ich, auch, oder?
Ja.
Alle, warte. Seahawks spielen in Pittsburgh. Von daher passt es ja. Aber ja, aber trotzdem. Ja, ich will mich ja nicht so viel aufregen. Ich gebe wieder ab an dich, Anne. Außer Vincent, du hast noch was.
Hast du noch ein Spiel, Vincent?
Ich könnte noch eins in Kurzfassung machen, wenn ich soll.
Ja, gerne. Da ist nämlich noch das New England-Spiel. Und ich muss zugeben, dass ich zwischenzeitlich kurz Sorgen hatte, aus Red Bulls Sicht, weil die Refs zwischenzeitlich führten, was bedeutet hätte, dass sie in der Tabelle über den Red Bulls gewesen wären.
Und das wäre ein Skandal gewesen.
Ja, und dann ist was eingetreten, was sonst nie bei mir eintritt. Ich war plötzlich dafür, dass der New York City FC gewinnt oder, was mir noch lieber gewesen wäre, dass sie unentschieden spielen.
Da hast du aber lang beten können.
ging. Ja. Der Ausgleich kam ja, also
der kam 68 Minuten später. Gut, dann mache ich noch kurz eine Kurzfassung. New York gegen New England, auch ein kleines Derby, kann man sagen. Jedenfalls in der zweiten Minute ging dann eben New England schon in Führung durch einen Juan, der Name, der verboten werden sollte, Caicedo. Und dann war eben bei Arne schon der Angstschock eingetreten, der Angstzustand, und der hielt, wie gesagt, 68 Minuten an, plus Pause, denn in der 70. Minute kam erst der Ausgleich durch einen Jesus Medina, nach schöner Flanke von Tinnerholm, und dann, ja, 1-1, wie wäre ein 1-1 für dich gewesen?
Ich sag ja, unentschieden wäre mir sogar noch lieber gewesen, weil dann wären sie in der Tabelle immer noch unter den Red Bulls.
Ja.
Aber dafür waren die Refs wieder zu dumm, weil sie waren ja seit der 9. Minute in Unterzahl. Es hat eine rote Karte gegeben.
Stimmt, ja. Da komme ich aber dann später noch dazu. Und dann gab es dann eben noch in der Nachspielzeit, in der 6. Minute in der Nachspielzeit, das 2-1 Siegtor wieder durch Jesus Medina, durch Vorarbeit von Mitrița, den 9 Millionen Einkauf aus Rumänien. Dann, was eben Anne gerade schon angesprochen hat, gab es eben in der 9. Minute diese rote Karte der New England. Ich wollte schon sagen, der Patriots, aber das ist eine andere Sportart. Wie sagt man denn dazu? Also, du gehst 1-0 in Führung, ziemlich früh. Für dich geht's um die Playoffs noch. New York City ist ja schon drin, sicher. Wieso? Um alles in der Welt macht man sowas. Gut, es ist umstritten. Es gab ja zuerst nur die gelbe Karte. Es war nämlich so, der Verteidiger von den New England, der hieß, glaube De La Mea oder so. Den Namen höre ich auch das erste Mal. Gefühlt, keine Ahnung. Er bekommt den Ball nicht. Der Ball, der rollt sozusagen zwischen der Lema und den New York City Spieler. Wer waren das jetzt? Ich glaube, das müsste Castellanos gewesen sein. Ich weiß nicht, zwischen einem Spieler von New York City rollt der Ball sozusagen zwischen den zwei durch, und der Spieler von New England läuft halt von links auf den Ball zu, und der von New York läuft rechts auf den Ball zu. Und der New York Spieler kommt einen Ticken früher am Ball und stellt sich so oder läuft ein bisschen so in den Weg rein von den New England Spieler, und der läuft sozusagen in den New York Spieler rein und macht so eine kleine Schubsbewegung dazu, und natürlich fällt der New York City Spieler, und man muss dazu sagen, er ist sozusagen letzter Mann. Wer am Spieler von den Revolution vorbeigekommen, wäre alleine auf den Torwart Turner zugelaufen, das heißt klar letzter Mann. Ich glaube, hätte er diese Schubbewegung nicht gemacht, dann wäre es komplett anders ausgegangen. Aber so gab es natürlich erstmal nur Gelb. Und dann gab es ja paar Beschwerden. Aber es gab, oder sie standen schon alle am Freistoß sozusagen. Morales wollte eben gerade ausführen, und dann hat sie eben der VAR doch noch eingeschalten. Und dann schaute sich der Schiedsrichter die Situation nochmal an und erkannte eben, gut, letzter Mann, da war die Schubsbewegung da. man kann jetzt noch viel heraus interpretieren und sagen, er hat auch noch den Fuß reingestellt. Für mich ist das eher die Laufbewegung, dass die halt so ineinander reingelaufen sind. Aber die Schubsbewegung, die hat man halt gesehen. Ob die ausschlaggebend war oder ob der New York-Spieler jetzt einfach so aus Reflex gefallen ist, das kann ich jetzt schwer, oder das sieht man jetzt nicht so gut, finde ich. Aber es war halt diese Bewegung da. Und das ist dann halt, von Gelb ist dann der Schiedsrichter auf Rot umgeschwenkt und dann ist der Spieler eben vom Platz geflogen. Es war nicht schlau gemacht, es war dumm gemacht, wenn du führst zu früh und es geht noch für dich was in der Saison. Aber sie haben ja dann auch lange in Unterzahl mitgehalten, aber letztendlich, wie gesagt, hat dann New York das Spiel dann doch noch gedreht. Was sagt ihr noch
Karte? Also ich finde die rote Karte eigentlich ein bisschen zu krass. Weil wenn man sich die Szene genau ansieht, dann sieht man, dass der Refs-Spieler mit dem rechten Fuß Richtung Ball geht und den Ball auch berührt. Er schafft es, den Ball wegzuschieben und erst dann fällt der New York City FC-Spieler über seine Beine, also über dieses rechte Bein und kommt deshalb zu Fall. Und also in dem Fall eine rote Karte zu geben, finde ich halt schon sehr, sehr krass, vor allem in der 9. Minute. Das ist halt unglaublich spielentscheidend. Also eigentlich muss man fast sagen, ist das ein geschenkter Heimsieg. Wenn du einen Spieler in der 9. Minute wegen so einer Aktion rausschickst, dann müsstest du ja quasi alles mit Rot ahnden, was dann noch kommt. Und das Tor ist ja auch nur durch einen Elfmeter, das zweite Tor, durch einen Elfmeter in der 94. Minute zustande gekommen. Stimmt, ist halt das auch. Elfmeter. Das ist halt also schwierig.
Ja, aber der Elfmeter, der war schon berechtigt, fand ich. Also, ist jetzt meine Meinung. Der Schiedsrichter, der wirkte ziemlich oft unsicher, fand ich. Oder dazu VAR-abhängig ein bisschen. Ich weiß nicht, der kam mir ein bisschen zur Demenz vor. Der war ja auch.
Wer war denn Schiedsrichter?
Das war Silvio Petrescu.
Und ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, als erstmal beim 1-0 oder 0-1 ist es für mich ein Foul, definitiv. Also Schubsen verboten, ganz klar. Und die rote Karte, er ist der letzte Mann. Und ich meine, er kommt da mit Vollspeed und reicht halt ein kleiner Schubser. Von daher.
Na gut, aber er kommt an den Ball. Er schießt den Ball eindeutig weg.
Ja, aber die Schubsbewegung war halt ein bisschen unschlau.
Ja, aber es ist nicht, wirklich eine Schubsbewegung. Also.
Ja, aber sein Arm geht halt
das
so
ist,
raus.
Das ist egal. Es ist insoweit egal, weil halt Schubsen verboten.
Es ist kritisch. Es ist sehr, sehr kritisch, aber man kann es halt so
rein. Nein, Schubsen verboten.
Ja, aber also ist, man sieht nicht wirklich, dass es Schubs ist, sondern der hat
das
einfach
Problem
nur
ist, das Problem ist,
eine Rennbewegung.
Er war durch. Ich meine, auch wenn er am Ball kam, er war durch. Und dadurch, dass du ihn wegschubst, ich meine, wenn er das mit dem Körper geklärt hätte, es hat die Hände bei sich gelassen, hätte er gefallen wäre, hätte keiner was gesagt, gäbe es ja nicht mal Freistoß, geschweige denn eine gelbe Karte. Aber Fakt ist, die Schubsbewegung gab es. Bei Rule ist das eine rote Karte, weil er letzter Mann war. Und das ist egal, ob es 9. Minute ist oder 6. Minute. Wenn du eine Notbremse machst, ist es eine Notbremse. Ich meine, selbst im Champions-League-Finale muss sowas auch nach 20 Sekunden muss sowas mit einer roten Karte geahndet werden. Ich meine, bestes Beispiel waren ja die Rapids gegen LA 2014, als ich weiß gar nicht mehr, wer damals im Tor stand bei den Rapids, als der nach 40 Sekunden, glaube ich, vom Platz geflogen ist. Da war doch auch irgendwie so eine Geschichte. Also von daher verstehe ich da jetzt die Diskussion, verstehe ich da einfach nicht. Weil wir reden ja, wie gesagt, über eine klare rote Karte.
Nee, es ist keine klare rote Karte, das ist halt der Punkt. Ganz einfach, weil zum einen, er bekommt den Ball, der Spieler fällt nicht aufgrund eines Schubsens, sondern weil er über das Bein fällt. Und dass der Arm, also er hat keine Schubsbewegung, sondern er hebt dem Arm ein Stück. Das ist aber eine natürliche Bewegung, die jeder Fußballer macht, einfach auch um zu verhindern, dass die beiden Körper ineinander knallen. Aber also er hat den Arm jetzt nicht großartig weit draußen und das ist keine Schubsbewegung, das ist der Punkt. Er hebt ihn halt nur, also er hebt den Arm ein ganz kleines Stück von seinem Körper weg, schubst aber nicht den Körper des anderen weg. Also Gelb und Freistoß, die anderen hatten ja auch nicht, also New York City FC hatte nicht protestiert. Die standen alle schon bereit und fertig war. Wer protestiert hatte, war New England, die mit der Gelben schon nicht einverstanden waren.
Ja, aber trotzdem, ja, ist
der New York-Spiel wäre halt trotzdem durchgewählt. Gelb, klar, vom Zeitpunkt des Spiels und so wäre Gelb schon. Also für mich ist es grenzfair, für mich wäre echt beides in Ordnung. Also ich finde die Rot in Ordnung, aber es wäre auch in Ordnung gewesen, wenn es nur Gelb gewesen wäre. Aber ich kann halt verstehen, wieso er Rot zeigt oder wieso sich der VAR dann doch noch eingegriffen hat, weil halt eben letzter Mann, er wäre durch gewesen und diese Bewegung war halt vorhanden. Aber man kann es halt genauso sehen, wie du es sagst. Und es gab ja wenig Beschwerden, sag ich mal. Und ja, es ist sehr grenzwertig. Da könnt auch ihr Zuhörer mal eure Meinung dazu sagen, was ihr dazu meint. Schaut euch gerne die Highlights auf YouTube oder bei der MLS-Seite an und schreibt uns gerne mal bei Instagram, Twitter oder Facebook oder auch bei unserem Discord-Server, was ihr dazu sagt. Welche Karte hättet ihr gegeben? Und vielleicht eine kleine Begründung, wieso, weshalb, warum. Das würde uns mal sehr interessieren.
Okay, weil der Part jetzt schon so lang ist, mache ich mal ganz kurz noch Cincinnati gegen Toronto FC. Und wir hatten es schon mal angedeutet, es gab eine ziemlich heftige Heimklatsche für Cincinnati, die, ich fasse es einfach kurz zusammen, unglaublich schlecht gespielt haben. Kenner dieses Podcasts wissen, ich habe gerade doch mal nachgesehen, ob sie in dieser Saison noch gegen die Red Bulls spielen. Sie spielen nicht mehr gegen die Red Bulls, deswegen kann ich sagen, was ich denke. Weil immer, wenn ich gegen ein Team hate oder sage, wie schlecht es ist, dann gewinnen sie gegen die Red Bulls. Deswegen bin ich mittlerweile vorsichtiger. Aber also
den Hate Speech über die Sounders machen.
Die Sounders sind klasse. Aber Cincinnati ist einfach, also diese Verteidigung ist katastrophal. Das ist, Schweizer Käse ist da weniger undurchlässig. Und das wirkt alles nicht so, als gehört man in eine erste Liga. Beispielsweise das erste Tor ist entstanden, weil Cincinnati gerade im Spielaufbau war. Man war gerade am Stürmen und dann schießt ein Spieler von Cincinnati den Ball direkt gegen die Füße von einem Toronto-Spieler. Daraufhin prallt der Ball zum nächsten Toronto-Spieler und zack, Tor. Und so gefühlt, so ähnlich waren die anderen Tore auch. Also oftmals brauchten sich die Toronto-Spieler nur nicht mal freilaufen, sondern standen völlig frei im Strafraum. Und wenn sie dann mal nicht frei standen, dann haben sie sich kurz frei gespielt. Und dann ging es auch wieder. Also das war nichts Halbes und nichts Ganzes. Endspiel des Ganzen oder Endergebnis war dann 1-5. Nachdem Toronto mit 5-0 in Führung gegangen war, hatte Cincinnati in der 90. Minute noch einen Freistoß nach einem Foul bekommen, kurz vor dem Strafraum. Und der Spieler von Toronto hatte daraufhin auch gelb-rot gesehen. Und dann führen sie den Freistoß aus. Der Ball geht ins Aus und plötzlich reklamieren sämtliche Cincinnati-Spieler Handspiel. Der Schiedsrichter sieht sich den Videobeweis an, stellt fest, der Ball geht gegen den Arm. Also ganz leicht, so in der Sprungbewegung. Daraufhin 11 Meter und das ist dann das eine Tor von Cincinnati. Aber Cincinnati ist in dieser Saison schon ausgeschieden. Also die haben keine Chance auf die Playoffs. Für die wird also die Saison Ende Oktober enden. Und dann, ja, ist dann auch erstmal, haben sie erstmal Zeit, sich im Team ein bisschen zu verbessern. Sie brauchen auf jeden Fall Leute in der Abwehr. Da muss dringend Unterstützung hin. Aber auch vorne im Sturm, weil viel zu wenige Tore geschossen werden. Wenn du 5 Tore reinkriegst, ist klar, du musst mindestens 5 Tore schießen, um mit einem Punkt rauszugehen. Da reicht ein Tor in der 90. Minute durch Elfmeter halt nicht. Habt ihr sonst noch was zu Cincinnati oder Toronto zu sagen?
Ja. Es geht für Cincinnati doch Anfang Oktober. Das sind doch die letzten Spiele.
Ja, dann auch Anfang Oktober.
Ja, nur ein bisschen klugscheißen.
Das ist, haben sie früher Urlaub, freuen sich vielleicht sogar.
Ja.
Aber gut, so dann soll es das erstmal gewesen sein für die heutige Folge. Gebt uns wie immer Feedback auf Twitter unter MLS Supporters Germany oder bei Box2Box, auf Facebook bei Youth Soccer News oder auf Instagram bei den MLS Supporters Germany. Ansonsten freuen wir uns sehr über Bewertungen bei iTunes. Da dürfen gerne noch mehr dazu kommen. Und ja, gebt uns Themen oder Vorschläge, wenn ihr unbedingt noch was besprochen haben wollt. Ansonsten, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
Jo, ciao.
Ciao. Ciao.
Der MLS-Podcast. Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer führen dich jeden Freitag durch die Spieltage der Major League Soccer.
Wie er von Chicago Fire wegkam, war nicht schön, weil sie ihn einfach getradet haben und er aber wahnsinnig viel Herzblut in dieses Team gesteckt hatte.
Sie informieren dich über Ergebnisse, Skandale und Geschichten des amerikanischen Fußballs. Der MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.